Was denkt ihr, ist einer der massgebenden Gründe, dass wir Schweizer heute hier in der Schweiz den Jesus Christus als unseren Messias kennen dürfen? Was ist massgeblich passiert, dass das heute der Fall sein darf? Die meisten werden jetzt wahrscheinlich denken, ja, das ist ganz klar, wir haben sie erst gerade gefeiert, Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus. Und ich würde sagen, jawohl, das ist sicher das zentrale Ereignis. Aber was hat es weiter gebraucht, dass wir heute Jesus als unseren Messias kennen? Es ist nämlich nicht etwas, das einfach so automatisch passiert wäre. Wenn wir uns bewusst machen, unsere Vorfahren hier in der Schweiz, das sind Heiden. Aber all die Leute, die wir im Neuen Testament vorne lesen, oder die meisten Leute, all die Apostel, der Messias selber, das sind Juden. Juden, die sich gegenseitig von ihrem Messias erzählt haben, aber es war eben der jüdische Messias. Es war nicht der Messias der Heiden. Und es hat für die Juden keinen Grund gegeben, unter den Heiden, unter den heidnischen Völkern missionarisch aktiv zu werden. Das war nicht in ihrer Kultur drin. Wir tauchen heute miteinander in eine Geschichte, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass auch wir mit heidnischen Vorfahren, oder die meisten von uns, Jesus Christus als Messias kennen dürfen. Es ist eine Geschichte, die mich anfangen hat faszinieren, wie Gott das geführt hat, dass der Messias auch unser Messias darf sein. Der Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, hat das alles im Kapitel 10 von der Apostelgeschichte festgehalten. Sehr detailliert sogar, ist spannend, das ganze Kapitel 10 hält nämlich das Ereignis von nur 4 Tagen in der Apostelgeschichte fest. Es ist die Geschichte vom Hauptmann Cornelius. Eine Geschichte, die viele von uns wahrscheinlich bereits kennen. Und mich faszinieren 2 Sachen an dieser Geschichte. Das Erste, was mich daran fasziniert, ist, dass die Ereignisse, die dort geschildert werden, nicht passiert sind, weil sich irgendwelche jüdischen Missionsstrategen gute Gedanken gemacht hätten. Wie bringen wir die Botschaft jetzt in die Welt? Es ist nicht die Planung der Menschen, sondern es ist die Planung von Gott. Gott nimmt es an die Hand, dass das Evangelium weltweit darf verbreitet werden. Das ist das Erste, was mich fasziniert. Und das Zweite, es ist eine Geschichte der Hingabe. Eine Geschichte von einzelnen Menschen, die bereit sind, sich anzugeben. Anzugeben dem Messias, ihrem Jesus. Sich investieren in den Bau vom Reich Gottes. Eine Geschichte, die Gott geschrieben hat und eine Geschichte der Hingabe. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Kannst du mir es auf dem Bildschirm noch geben? Eine Geschichte, für das setze ich mich ein. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Und ihr habt gemerkt, auch die Lieder, das Vorprogramm ist bereits auf das rausgegangen. Das Dienen, sich dafür einsetzen, für den Bau vom Reich Gottes. Es wird eine Geschichte sein, die uns herausfordern wird. Sie wird uns herausfordern, unsere eigene Hingabe ins Reich Gottes irgendwo zu hinterfragen, zu prüfen, vor Gott zu fragen, wo ist eigentlich mein Platz, wo ich mich hineingeben darf. Apostelgeschichte 10 fängt mit der Vorstellung von dem Hauptmann Cornelius an. Lasst uns gerade miteinander lesen, die die Bibel dabei haben. Kapitel 10, Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius 2 seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Wir befinden uns in dieser Geschichte in Caesarea. Wenn wir da einen Ausschnitt von Israel haben, da unten ist Jerusalem, das Tote Meer, See Genezareth, um uns ein bisschen orientieren. Caesarea Maritima, das ist da. Das ist eine Stadt am Mittelmeer, ist eine Stadt, die vom Herodes am Grossen, das ist ein Zeitgenosse von Jesus gesehen, vom Herodes am Grossen zu einer prächtigen Stadt ausgebaut worden ist und am Kaiser Augustus gewidmet worden ist. Caesarea, des Kaisers Stadt. Wenn wir heute schauen, die sieht so aus. Es ist eine Ruinenlandschaft, aber es ist sehr spannend, um das mal selber anzuschauen und entdecken. Es war eine Residenzstadt. Römische Statthalter haben dort gewohnt. Pontius Pilatus zum Beispiel, den kennen wir auch aus der Bibel, hat auch dort gewohnt. Ausser, er hat nach Jerusalem müssen und dort müssen Gericht halten. Aber sonst war er in Caesarea. Es war eine römische Stadt. Eine Garnisonsstadt. Dort waren römische Legionäre. Unter anderem auch der Cornelius. So hat er vielleicht jemanden ausgesehen. Das ist das Kostüm oder die Rüstung eines römischen Centurio. Ein Centurio, das war ein Hauptmann in einer römischen Kohorte. Eine Kohorte hat aus 600 Mann bestanden, geleitet von 6 Centurios. Jeder ist an einer Centurie vorgestanden. Centurios, Wort klingt schon an, eine Hundertschaft. Der hat 100 Soldaten, die unter ihm dienten. Er war ein Befehlshaber. Und der Cornelius war also ein Centurio in dieser italischen Kohorte. Und er ist ein spannender Mann. Ich habe es überschrieben mit ein hingebungsvoller Heid. Der Cornelius wird uns beschrieben als ein Mann, der fromm war und gottesfürchtig. Der ist in das Palästina gekommen, nach Israel gekommen, und irgendetwas hat ihn angefangen zu faszinieren. Eigentlich hat er zur römischen Besatzungsmacht gehört. Er war ein Befehlshaber, zwar nur ein niedriger, aber trotzdem ein Befehlshaber von dieser verhassten Besatzungsmacht. Aber seine eigene Religion, die heidnische Religion, die hat oft nicht viel Moral geboten. Sie hat nicht ein Wertesystem geboten, sie hat nicht gross Antworten geboten auf Lebensfragen. Und so ist es vielen gegangen, die auf das Israel gekommen sind, dass sie irgendwo beeindruckt sind von dieser Ethik der Juden. Vom Judentum, von dem einzigen Gott und wie sich die Leute auf den ausgerichtet haben. Und so war auch der Cornelius einer von denen, der sich da hat angefangen anzuschliessen. Er ist nicht bis zum Letzten gegangen. Theoretisch hatte er die Möglichkeit, sich beschneiden zu lassen und zum Judentum zu konvertieren. Das hat bedeutet, dass er ein sogenannter Proselyt geworden wäre. Er hat sich zum jüdischen Volk angefangen, zugehörig zu zählen, aber das wäre mit grossen wirtschaftlichen und sozialen Einbußen verbunden gewesen. Er hat zum Beispiel seinen Job verloren, er hat als Jude natürlich nicht mehr können als Hauptmann der römischen Armee dienen. Und so hat er sich einfach ganz näher als jüdischer Volk gehalten. Womöglich gewesen, hat er an den Gottesdiensten teilgenommen, wenn das ihm erlaubt war. Er ist als gottesfürchtig beschrieben worden. Gottesfürchtig waren die Heiden, die sich zum Judentum gehalten haben, aber nicht wirklich als Juden dazugehört haben oder als Konvertiten dazugehört hätten. Er war im Herzen entschlossen, dem Gott der Juden nachzufolgen. Und wir sehen das daran, dass es ihm ernst war, dass er die wichtigsten jüdischen Tugenden hochgehalten hat. Er hat an den Gebetszeiten teilgenommen. Das konnte privat passieren oder im gemeinschaftlichen Gebet. 3 am Nachmittag. Das Nachmittagsgebet ist eine typische Gebetszeit, zur 9. Stunde. Gerechnet wird immer vom Morgen um 6 Uhr plus 9 Stunden, also etwa um 3 Uhr, ist eine jüdische Gebetszeit. Der Cornelius ist dann regelmässig gebeten, wie das die Juden auch gemacht haben. Und wir lesen von ihm, dass er regelmässig Almosen gegeben hat. So hat man die Armen im Volk unterstützt und wir lesen, dass er reichlich gegeben hat. Es war ihm wichtig, das Volk von dem Gott, der ihn anfangen zu faszinieren, zu unterstützen. Wir haben also einen Mann, der den Gott von Israel verehrt und anbetet, nicht mit letzter Konsequenz, und doch, es ist ihm wichtig, er gibt sich dem Gott an. Und eines Tages, bei seinem Nachmittagsgebet, hat er eben so eine Vision. Ein Engel Gottes erscheint ihm und er sagt, deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Ich kann mir vorstellen, dass der Cornelius etwa umeinandertrieben worden ist von diesen Fragen. Lange das, was ich tue? Bin ich angenommen von dem Gott? Ich bin kein Jude. Ich habe nicht endgültig konvertiert, ich habe mich nicht beschneiden lassen. Lange das? Genüge ich dem Gott? Und was für eine wohltuende Botschaft muss es gewesen sein, wo der Engel kommt und ihm sagt, Gott hat deine Werke gesehen. Es ist vor ihm gekommen. Und gleichzeitig gibt ihm der Engel einen sehr speziellen, einen konkreten, aber einen speziell anmutenden Auftrag. Und sagt, gang den Mann Simon Petrus geholen, er haltet sich in Joppe auf. Ein Auftrag, wo der Cornelius nicht viel hat können damit anfangen grundsätzlich. Jetzt steht doch da ein Bote Gottes. Warum kann der nicht direkt ihm sagen, was Gott will? Warum muss er jetzt einen Menschen holen? Könnte doch der Engel gerade direkt reden. Aber der Cornelius hinterfragt das nicht, sondern wir lesen, wie er einfach umsetzt. Er ruft seine Knechte und sagt, geht, holet den Petrus. Und er schickt seine drei Knechte noch am gleichen Nachmittag, vielleicht ist es bereits Abend, bis die gepackt haben, auf einen 50 Kilometer langen Marsch ins südlich liegende Joppe. Am Cornelius, seine Hingabe ist etwas, wo ich denke, können wir selbst als gläubige Christen etwas abschneiden davon. Ein Mann, wo der Gott noch nicht erkannt hat, wie das heute der Fall ist, wenn Christen eine Beziehung mit dem Gott haben, und trotzdem hingebungsvoll. In Tat und Wort folgt er dem Gott irgendwo nachher, und wenn er einen Auftrag überkommt, obwohl er den nicht wirklich einordnen kann, ist er gehorsam und setzt das um und schickt die Knechte nach Joppe. Was ich spannend finde, vielleicht auch für uns zum Hören, es ist oft so, dass Gott uns Aufträge gibt, obwohl er ja eigentlich autonom könnte handeln. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir immer wieder, wie Engel und Boten und Visionen Sachen passieren, wo Gott Aufträge gibt, wo Menschen erledigen müssen und man könnte sagen, könnte Gott eigentlich selber machen? Wäre ihm möglich? Aber es ist Gott wichtig, sein Reich zu bauen mit Menschen. Wir haben in der zweiten Predigt gehört zur Kampagne, es braucht auch die anderen. Gott hat Gemeinde darauf ausgelegt, dass wir miteinander vorwärts gehen, dass er durch Menschen Gemeinde bauen will. Er will Menschen brauchen. Und jetzt wechselt Lukas den Schauplatz und er geht über zum Petrus. Wir begleiten Petrus schon ein Zeitchen in dieser Kampagne. Was hat er erlebt seit der letzten Predigt? Wir haben im Kapitel 4 aufgehört, vor der Frühlingsferie. Er war vor dem Hohen Rat. Es ist ihm verboten worden, weiter von Jesus zu lehren. Im Kapitel 5 wird Petrus mit allen Aposteln wieder verhaftet. Es wird ihnen wieder verboten, von Jesus zu reden. Sie werden auspeitscht. Im Kapitel 7 sehen wir, wie der Diakon Stephanus, den sie erst vorhin frisch eingesetzt haben, verhaftet wird. Wie er letztendlich gesteinigt wird. Der erste Märtyrer der Christen. Und im Zug dieser Steinigung kommt eine riesige Verfolgungswelle über die Christen, über die Nachfolger von Jesus in Jerusalem. Und sie verteilen sich über ganz Judäa und Samaria. Das ist der ganze Bereich da, wo ihr eigentlich in der Mitte der Karte seht, auch noch tiefer runter. Überall dort verteilen sich die Christen und sie hocken nicht etwa aufs Maul, sondern sie verkünden weiterhin den auferstandenen Messias. Und das hat für den Petrus zur Folge, dass auch er durch die Gegenden von Israel zieht, um die Gläubigen zu stärken und den Juden auch von dem Messias zu erzählen. Und wir lesen im Kapitel 9, wie er auf Lydda kommt. Das ist da eine Ortschaft, nicht weit von Jerusalem, heute heisst die Lod. Und dort heilt er einen Gelähmten, den Aeneas. Und als er dort in dem Lod ist, hören die Leute, die in Joppe sind, das ist im heutigen Tel Aviv, Jaffa, hören die Leute, dass der Petrus in der Nähe ist und holen ihn mit dem Anliegen, Tabitha ist gestorben. Und der Petrus auferweckt die Tabitha und bleibt noch für ein Zeitchen in dem Joppe. Das ist die Situation, die wir antreffen im Kapitel 10. Der Cornelius da oben in Caesarea, 50 Kilometer südlich in Joppe, der Petrus nach dem, was er erlebt hat. Was kennzeichnet den Petrus? Im Gegensatz zum Cornelius haben wir in ihm einen hingebungsvollen Jude. Ein Nachfolger Jesu. Er setzt sich unermüdlich für den Bau vom Reich Gottes ein. Die Verhaftung durch den Hohen Rat, die Auspeitschung, kann ihn nicht abhalten davon, weiter von seinem Messias zu erzählen. Die Steinigung von Stephanus hält ihn nicht davon ab, weiter von seinem Messias zu erzählen und Gemeinde zu bauen. Die aufbrechende Verfolgung in Jerusalem kann ihn nicht aufhalten. Wir lesen davon, dass alle Gläubigen sich zerstreut haben. Nur die Apostel sind in Jerusalem geblieben. Also auch der Petrus. Und nachher unternimmt er die Reise in Israel, um seinen Messias zu verkünden, um Gemeinde zu bauen. Mich beeindruckt das, dass der Petrus trotz seiner Schwierigkeiten eben nicht wegläuft, sondern sich hineingibt in den Bau vom Reich Gottes. Und jetzt passiert die Geschichte, wo der hingebungsvolle Diener Petrus trotzdem in seinen Grundüberzeugungen anfängt zu erschüttern und herauszufordern. Und es ist spannend zu sehen, wie der Petrus mit dem umgeht. Lesen wir weiter ab dem Vers 9. Am nächsten Tag, als diese, also die Knechte von Cornelius, auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah dreimal, und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen gegen Himmel. Der Petrus geht um die Mittagszeit auf das Dach. Es ist keine übliche Gebetszeit der Juden, zeigt uns aber, dass der Petrus nicht einfach nur religiös war, sondern er hat dann gebetet, wenn es ihm wichtig war, Zeit mit seinem Gott zu haben. Er ist auf dem Dach, er betet und Gott begegnet ihm in einer Vision. Klammerbemerkung, wir müssen mal darauf achten, wie oft Gott den Leuten begegnet in einer Erscheinung, während sie am Betten sind. Gott begegnet den Leuten, die ihn suchen, die sich auf ihn ausrichten. Und oft passiert das in Gebetszeiten. Klammern zu. Der Jude Petrus war geprägt von Speisgebot. Zum Beispiel 3. Mose Kapitel 11. Er ist mit dem aufgewachsen, dass man aufgrund von gewissen Speisen unrein werden kann, wenn man die essen würde. Und bei anderen Speisen bleibt man rein. Das betrifft nicht nur Speisegebot, sondern alle möglichen Lebensbereiche. Und so hat er gelebt. Als hingebungsvoller Nachfolger von seinem Gott hat er auf das geachtet. Und das hat bedeutet, dass er auch so wenig Kontakt wie möglich zu Heiden hatte. Warum? Heiden waren Menschen, die sich nicht an das Reinheitsgebot der Bibel gehalten haben. Und darum waren sie unrein. Und wenn er Gemeinschaft mit ihnen hat, würde er auch unrein werden. Und das würde bedeuten, dass er vorübergehend vom Gottesdienst ausgeschlossen wird. Darf er sich Gott nicht nähern. Und darum wäre es für den Petrus kein Thema gewesen, mit Heiden Tischgemeinschaft zu haben. Heiden einzuladen, ihnen Gastfreundschaft entgegenzubringen. Natürlich haben sie zwangsläufig Kontakt mit Heiden. Aber wenn möglich, hat man es vermieden, dass das in die Tiefe gegangen ist. Und jetzt kommt er die Vision über und er fragt sich, was bedeutet das? Was will Gott mir mit dem sagen? Werden jetzt das Speisgebot aufgehoben oder um was geht es denn da genau? Es ist eine Vision, die ihm unverständlich bleibt. Einfach so für sich alleine genommen. Und so haben wir in dem Moment einfach die zwei gegensätzlichen Personen, der gottesfürchtige Cornelius, der Fragen hat, der suchend ist, und der gottesfürchtige, hingebene Petrus, der nicht weiss, was Gott ihm in dem Moment sagen will. Normalerweise würde jetzt die Geschichte so weitergehen, wenn die Knechte kommen, dass der Petrus würde sagen: Sicher nicht, komme ich mit euch mit. Ich bin ein Jude, Cornelius ist ein Heide, ich werde nicht die Gastfreundschaft oder die Einladung annehmen. Aber es ist keine normale Geschichte, sondern Gott ist am Wirken. Er ist dran, die beiden Visionen, die beiden Geschichten miteinander zu verknüpfen. Wenn wir weiterlesen, Kapitel 10, Verse 19 und 20. Während aber Petrus nachsann über diese Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Wisst ihr, was ich gerne wüsste? Wie hat der Geist Gottes zum Petrus geredet? An anderen Stellen lesen wir, dass Engel gekommen sind und das war wörtlich, akustisch wahrnehmbar gewesen. Wie ist das an dieser Stelle gewesen, dass Petrus so klar gewusst hat, was der Heilige Geist ihm sagt? Wir wissen es nicht, das wird nicht näher beschrieben. Aber für Petrus war ganz klar gewesen, der Geist Gottes hat zu ihm geredet, dass er runtergehen soll. Es kommen drei Männer und die sind geschickt von Gott. Wie reagiert der Petrus jetzt? Das finde ich beeindruckend. Er weiss noch nicht, was die Vision bedeutet. Aber er kommt einen klaren Auftrag über von Gott. Da kommen drei Männer. Wehr sie nicht ab. Ich habe sie geschickt. Und so kommt er vom Dach runter. Und die Männer erklären ihm, was sie wollen. Vom Cornelius. Und dass er mitkommen soll. Und als er die Geschichte gehört hat, sagt er, kommt rein und gewährt ihnen Gastrecht. Und wir müssen bedenken, das war nicht sein eigenes Haus. Er war ja selber nur ein Gast. Also er nötigt Simon, den Gerber, der auch ein Jude ist, das sind Heiden, die können jetzt hier übernachten, die essen zu Nacht und zu Morgen und dann gehen wir dann. Der Petrus ist Gott gehorsam, obwohl er noch nicht weiss, was Gott eigentlich will. Und am nächsten Tag geht er mit diesen Heiden mit und macht den 50 Kilometer Fußmarsch zurück auf Caesarea mit. Und als er beim Cornelius ankommt, wird er überrascht, dass nicht nur der Cornelius und seine Frau und vielleicht noch Kinder dort sind, sondern eine ganze Gruppe von Leuten hat sich versammelt. Der Cornelius hat seine Freunde und Verwandte zusammentrommelt, der wird nicht gerade ein kleines Haus haben, und die sind irgendwo im Innenhof oder in einem Wohnzimmer versammelt und warten auf ihn, auf den Petrus. Und als der Petrus kommt, erläutert er am Cornelius zuerst mal seine eigene Situation ab dem Vers 28. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Das ist spannend, oder? Der Petrus hat ein Stück verstanden. Er hat mal verstanden, okay, nur weil er heid ist, will Gott anscheinend nicht, dass ich ihn als unrein bezeichne. Und er lässt sich entgegen seiner jahrelangen, jahrzehntelangen Prägung darauf ein, dem Cornelius zu begegnen, geht in sein Haus. Aber warum ist er jetzt da? Was will Gott von ihm? Das hat er noch nicht begriffen. Und die Frage stellt er am Cornelius. Ich staune, wie schnell dass der Petrus bereit war, sich auf das einzulassen. Ich habe mir überlegt, wenn mir das so gegangen wäre, gut, ich weiß jetzt nicht, wie genau das Gottes Geist zu ihm geredet hat und wie beeindruckend das war. Aber wenn das in meinem Leben passiert, dass so eine Grundüberzeugung hinterfragt wird, dann brauche ich Zeit. Dann brauche ich ein paar Tage Zeit, um das mit Gott zu besprechen. Ich will in die Bibel nachforschen und überlegen, habe ich das wirklich jetzt immer komplett falsch verstanden? Und was macht der Petrus? Der hat ein paar Minuten Zeit gehabt, von dem, wo der Geist Gottes geredet hat, bis dort, wo er die Einladung ausgesprochen hat und gesagt hat, okay, ich komme mit. Also wie schnell, dass der Petrus parat war, Gottes Wille zu gehorchen, das beeindruckt mich. Vielleicht ist ihm seine Impulsivität da recht gut entgegengekommen. Das würde mich nicht erstaunen. Und trotzdem ist es beeindruckend, wie er sich da reingibt. Und auf die Frage aber, warum bin ich da, reagiert jetzt der Cornelius und er erzählt ihm, warum dass er ihn hat rufen lassen. Er weiß ja selber eigentlich nicht genau, warum er den Petrus rufen lassen hat. Er hat einfach auch den Auftrag gehabt. Aber warum jetzt der Petrus da ist, er hat sich vielleicht über ihn unterdessen erkundigt, was das für einen ist. Aber was der jetzt da soll, weiß er selber auch nicht. Und das erzählt er ihm, wie Gott ihm den Auftrag gehabt hat. Auftrag gegeben hat. Und spannend ist, dass der Lukas in dem ganzen Kapitel 10 dreimal das Ereignis von Cornelius, die Vision, festhält. Das erste Mal, wo es passiert, das zweite Mal, wo die Knechte das an Petrus in der kürzesten Version erzählen und das dritte Mal, wo der Cornelius selber das an Petrus erzählt. Am Lukas ist es unglaublich wichtig, dass die späteren Generationen das mitbekommen. Gott selber hat das geführt. Es war nicht ein Mensch, der sich das überlegt hat. Es war nicht an Petrus seine Intention. Gott wollte, dass der Petrus zu den Heiden geht und die Botschaft verkündet. Und genau das wird im Moment an Petrus bewusst, wo ihm der Cornelius das erzählt, wird ihm bewusst, Gott will, dass ich ihnen vom Messias erzähle. Verse 34 bis 36. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich die Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist der Herr über alles. Und Petrus geht in dem Moment das Licht auf. Es ist nicht richtig, dass wir die Botschaft von Jesus nur für uns behalten. Was habe ich als Mensch für ein Recht, andere Leute abschätzig anzuschauen, die sollen gar nicht von dem Messias hören. Zu dieser Zeit war es so, dass für die Griechen alle anderen Völker Barbaren waren. Dass sie Menschen zweiter Klasse waren, mit Abschätzung auf sie herabgeschaut. Für die Juden war es so, dass all die anderen Völker in der Heidenwelt, dort war lauter Finsternis und Gottlosigkeit und Schmutz, also hat man auf sie herabgeschaut. Menschen zweiter Klasse. Und jetzt schauen wir mal an, wie wir über andere Menschen denken, über andere Völker. Wie schnell sind wir im genau gleichen Setting, dass Menschen um uns herum, die nicht die gleiche Prägung haben, nicht die gleiche Nationalität, nicht die gleiche Rasse, nicht die gleiche Religiosität oder nicht die gleiche kirchliche Zugehörigkeit, dass sie plötzlich, wir würden es nicht getrauen zu sagen, Menschen zweiter Klasse, aber doch, sie sind nicht so gut wie ich, wie wir. Wir sind unser Grüppli, die FEG, oder wir sind unser Grüppli, die Altstädter, wir sind unser Grüppli, Schweizer und alle anderen, ja, sie sind schon Menschen, Gott liebt sie, aber wir sind ein bisschen besser. Das ist oft so die Haltung, die Menschen einfach in sich haben. Man will sich abheben gegenüber den anderen. Und Petrus wird in dem Moment bewusst, ich darf nicht so über andere denken. Bei Gott, wenn Gott sagt, die Menschen dürfen zu mir kommen, wenn Gott jemanden reinspricht, habe ich nicht das Recht, sie unrein zu sprechen, sie auszugrenzen. Bei Gott ist niemand per se ausgrenzt, egal aus welchem Volk, aus welcher Nationalität er kommt. Und so verkündet er den Heiden den Messias. Der jüdische Messias wird den Heiden verkündet. Und noch während der Petrus am Reden ist, passiert etwas Faszinierendes. Verse 44 bis 46. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Sie erleben ein zweites Pfingsten. Das, was Petrus und der Apostel vor einigen Wochen, ich vermute, es waren ein paar Wochen, gewesen, erlebt haben, wie der Geist Gottes auf sie gekommen ist und sie in verschiedenen Sprachen geredet haben und Gott gelobt haben, das passiert mit diesen Heiden. Es ist etwas, was total unerwartet kommt. Vielleicht nicht für den Petrus, aber für seine Begleiter. Es wird beschrieben, sie entsetzten sich. Das ist ein Wort, das im Griechischen so viel wie bedeutet, sie sind total erstaunt. Sie sind zu so einem Grad erstaunt, dass sie fast die geistige Fassung verlieren. Also denen sind die Augen zum Kopf ausgefallen oder die Ohren abgefallen oder wie man das auch immer sagen müsste. Dass da Heiden sind, die den Heiligen Geist bekommen. Es wird an dieser Stelle von Petrus nachher und später nachher im Kapitel 11 nochmal betont, dass die Heiden auf die gleiche Art und Weise den Geist Gottes bekommen haben wie der Petrus und der Apostel am Pfingsten. Gott hat ganz bewusst in der gleichen Art und Weise gewirkt, um klarzumachen, die Heiden haben den Heiligen Geist bekommen. Da kann man nicht darüber diskutieren, es war offensichtlich. Das, was da passiert ist, ist etwas, was sie sich nicht vorstellen konnten. Heiden kommen den Heiligen Geist über. Ohne, dass sie beschnitten worden wären. Ohne, dass sie vorher zum Judentum konvertiert wären. Und wir müssen bedenken, der Heilige Geist ist gemäss Joel 3 die endzeitliche Verheißung für das jüdische Volk. So haben es die Juden verstanden. Es ist nicht die Verheißung für alle Nationen, sondern der Heilige Geist, das ist ihre endzeitliche Gabe. Und jetzt wird ihr den Heiden gegeben. Das ist unglaublich. Das hat ihr Denken gesprengt. Und darum glaube ich, ist das, was wir da geschildert bekommen im Kapitel 10, Das ist nebst Kreuzigung und Auferstehung von Jesus eine der relevantesten Geschichten, warum wir heute in der Schweiz den Heiligen Geist dürfen haben. Warum wir den Messias dürfen kennen. Weil Gott selber das in den Weg geleitet hat, dass der Messias nicht nur ein jüdischer Messias ist. Also er bleibt Jude, Jesus bleibt ein Jude. Aber er ist Messias für die ganze Welt geworden. Auch für uns Schweizer. Gott hat wollen, dass die Botschaft vom Erlöser, wo Menschen aus ihrer Gefangenschaft von der Sünde und von Sucht und von Leid und Not befreien kann, dass die jeder Mensch hören darf. Und das hat da seinen Anfang genommen in Joppe, in Caesarea, bei dem römischen Zenturion. Gott will seine Gemeinde bauen, auch unter Heiden. Und dazu hat er einen gottesfürchtigen, hingebungsvollen Heid gebraucht, der parat war, so zu handeln, wie Gott will, obwohl er nicht verstanden hat, was Gott damit bewirken will. Und dazu hat er einen hingebungsvollen Leiter der Urgemeinde gebraucht, Petrus, der parat war, sich anzugeben. Er hat sich schon immer ins Reich Gottes investiert. Oder zumindest in seiner Berufung, definitiv. Aber der parat war, seine Grundüberzeugungen zu hinterfragen, sich von Gott verändern zu lassen und sich immer noch anzugeben. Jesus konnte ganz autonom und alleine die Welt erreichen und Gemeinde bauen. Er hat uns Menschen nicht dazu gebracht. Und doch hat er sich entschieden, ich will Gemeinde bauen mit Menschen, und zwar mit hingebungsvollen Menschen. Das ist ein Prinzip, das heute noch gilt. Jesus will heute noch sein Reich bauen, die Gemeinde bauen mit Menschen. Mit Menschen, die bereit sind, sich anzugeben. Mit Menschen, die bereit sind, sich zu investieren, obwohl sie manchmal gewisse Sachen vielleicht nicht verstehen, nicht begreifen, unverständlich ist. Aber ganz gemäss am Simon Petrus seinen Wort, auf dein Wort hin, handeln sie aber trotzdem und geben sich an. Und das alles führt letztendlich dazu, dass eine neue Generation von hingebungsvollen Heiden darf anwachsen. Wenn wir im Vers 46 nämlich weiterlesen, da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in den Namen Jesu Christi. Und da baten sie ihn, dass er noch einige Tage da bliebe. Der logische nächste Schritt ist, dass der Petrus sagt, was können wir jetzt noch machen? Es ist eindeutig, dass Gott sie zur Gemeinde hinzugefügt hat. Also können wir ihnen die Taufe nicht verwehren. Also sollen sie getauft werden. Wenn Gott sie mit dem Heiligen Geist getauft hat, wer sind wir, dass wir sagen, sie dürfen nicht getauft werden? Und wisst ihr, was mir da entgegenkommt? Ich habe manchmal den Eindruck, dass Taufe für uns Christen so etwas Beschwerliches ist. Es gehört noch dazu, man sollte sich taufen lassen als Christ. Aber wenn ich da schaue, wie der Petrus mit dem Thema umgeht, merken wir, dass Taufe etwas Exklusives ist. Es ist ein Vorrecht. Und sie merken, das Vorrecht ist nicht nur uns Juden vorbehalten, auch Heiden dürfen in die Gemeinde eingetauft werden. Wir können es ihnen nicht verwehren. Es ist ein Geschenk, das auch die Heiden dürfen bekommen. Auch sie dürfen jetzt bezeugen in der Taufe, wir sind Teil dieser Gemeinde Gottes geworden. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Taufe ist Siegel auf der Zugehörigkeit zur Gemeinde. Wir gehören richtig zur Gemeinde. Wir sind nicht nur so halbpatzige Heiden, die irgendwo noch so an die Juden angehängt sind. Wir sind eingepfropft in den Ölbaum Israel. Wir gehören zu dieser Gemeinde dazu. Zu der Gemeinde Gottes. Und so ist die Taufe nicht das letzte Akt der Hingabe. Sie werden getauft im Namen Jesu Christi. In der Taufe bringen Menschen zum Ausdruck, sie unterordnen sich dem Jesus Christus. Sie begeben sich in Knechtschaft zu dem Jesus. Es ist ein Akt von der Hingabe. Und so ist das Thema heute Morgen, für das setze ich mich ein. Für den Messias, für den Bau von seinem Reich, für den Bau von der Gemeinde. Und wir werden ermutigt, das, was uns aufgetragen wird, umzusetzen. Auch wenn es nicht immer eindeutig ist und klar ist und verständlich, was Gott jetzt genau bezwecken will. Aber einfach der nächste Schritt, der klar ist, zu gehen. Wir werden herausgefordert, uns Gott anzugeben und uns aus der Komfortzone rausholen zu lassen. Sowohl der Cornelius wie der Petrus sind aus ihrer Komfortzone rausgeholt worden, glaube ich. Manchmal ist es zäh, uns anzugeben. Es kostet uns Überwindung, es kostet Kraft, es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet Ressourcen. Und Gott sagt, ja, mach's. Ich wünsche mir das von dir. Ich wünsche mir, dass du ein hingebungsvoller Jünger, Nachfolger von mir wirst. Wenn der Petrus nicht bereit gewesen wäre, sich da anzugeben, oder an vielen anderen Orten, er wäre nicht bereichert und gesegnet worden mit dem Erlebnis. Mit so vielen Erlebnissen, die er Gottes Wirken im Alltag gesehen hat. Und das wird auch bei uns der Fall sein. Wo wir bereit sind, uns anzugeben, werden wir bereichert vom Wirken Gottes. Und ich glaube, so dürfen wir heute Morgen uns prüfen und fragen, wo will Gott uns herausfordern? Wo wünscht er unsere Hingabe? In welchem Bereich? Es gibt keine allgemeingültige Aussage für dich persönlich. Also, es gibt schon allgemeingültige Aussagen, wie, dass wir unsere Gaben in Dienst vom Nächsten stellen sollen und so. Aber wo das jetzt ganz konkret ist und das aussieht, das ist etwas, was Gott dir aufzeigen muss. Und was du kannst von Gott annehmen oder kannst sagen, nein, das will ich nicht. Und ich glaube, jetzt so gegen den Schluss ist vielleicht der ein oder andere auch herausgefordert worden, seine Hingabe in die Taufe zu bezeugen. Weil bewusst worden ist oder klar worden ist, Taufe ist nicht einfach nur noch ein Anhängsel, sondern es ist ein riesiges Vorrecht, in der Taufe zu bezeugen, ich habe mich dem Gott angegeben. Ich habe meinen Messias, den Jesus Christus, finden. Und so, wenn wir den Gottesdienst oder den Teil vom Gottesdienst abschliessen mit einer Zeit, mit einer kurzen Zeit vom Bedenken, von der Stille, und anschliessend, wenn wir gemeinsam Gott eine Antwort geben mit dem Lied, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben.